Ihr Lieben, über Geld spricht man nicht. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Zeit ist Geld. Geld stinkt nicht. Geld regiert die Welt. Ohne Moos nichts los. Wir könnten die Redewendung noch weiterführen. Oder die Kosenamen, ne? Mäuse, Kohle, Kies, Blüten, Pinke Pinke. Oder auch der falsche Fuftscher. Eine ganze Menge Redewendungen und so weiter. Vielsagend. Geld ist was Besonderes. Und deshalb, genau deshalb müssen wir über Geld reden. Es ist ja nicht herauszufinden, ich habe es zumindest nicht herausgefunden, seit wann es Geld in unserem Sinne gab. Irgendwie ist es nach und nach der Tauschhandel abgelöst. Erst auch so mit Gold oder Edelmetallen, irgendwas, was ein Stück objektiv ist, was man auch leicht weitertauschen kann. Und so ist irgendwann seit vielen Jahrhunderten schon im Altertum gab es Geld. Und Geld ist eine feine Sache. Einfach, weil man beim Tausch an seine Grenzen kommt. Also woher soll ich die Schuhe bekommen, wenn der Apfelbaum gerade nicht getragen hat oder wenn der Schuhmacher sagt, Entschuldigung, aber Äpfel brauche ich gerade nicht. Oder was, wenn ich nichts zum Tauschen habe? Also wenn ich mir mal so ungefähr mein Leben vorstelle, stellen Sie sich mal vor, ich komme zum Bäcker und sage, na, einen Monat Brot und was, naja, verheiratet ist er schon, aber ich könnte ja die Beerdigungspredigt machen. Ich glaube, das käme nicht so ganz gut. Geld ist also ein gewisses objektives Tauschmittel, in gewisser Weise. Etwas, was einen gewissen unabhängigen Wert hat, was man einfach universell einsetzen kann. Und Geld schafft auch eine gewisse Freiheit. Ich habe eine Wahlmöglichkeit, wofür ich es einsetze. Ihr zum Beispiel habt hier euer Geld eingesetzt für dieses wunderschöne Haus, wo es warm ist, wo es gemütlich ist, wo man auf jeden Fall ein bisschen angenehmer sitzt als auf der Kapellenbank drüben. Einfach dafür eingesetzt Geld. Und ich gestehe es auch, dass ich es persönlich genieße. Ihr zahlt Kirchensteuer, auch für mich. Und das bedeutet für mich, ihr haltet mir den Rücken frei. Ihr setzt euch dafür ein, dass ich meine Berufung leben kann. Dass ich, ohne mir um Geld Gedanken machen zu müssen, einfach mich um Gottes Wort kümmern kann. Dass ich den ganzen Tag einfach meine Berufung leben darf. Und das ist für mich ein ungeheures Privileg, einfach die Freiheit haben zu dürfen, Gott und der Gemeinde zu dienen. Ihr macht das möglich und da möchte ich die Stelle einfach mal nutzen, um euch zu danken dafür, dass ich das machen darf. Geld ist, wie gesagt, eine feine Sache, aber Geld hat auch einen ganz großen Nachteil. Wie viel Geld ist eigentlich genug? Das ist ein Problem vom Geld, dass es kein Sättigungsgefühl erzeugt. Ist beim Essen anders, irgendwann kann ich nicht mehr, auch wenn das Schnitzel noch so gut schmeckt, ich bin einfach satt. Auch beim Trinken hat man irgendwann genug oder ist besoffen, je nachdem. Beim Schlaf, ja, irgendwann ist man so munter, da geht nicht mehr. Oder sogar der Urlaub. Irgendwann reizt es wieder, in den Alltag hineinzugehen. Aber Geld, wann reicht's? Wann sage ich, es ist genug? Und das ist ja sogar ein biblisches Problem. Wir kennen die Geschichten Hananias und Sapphira, die da Geld zurückbehalten und den Petrus anlügen, Apostelgeschichte 5. Und wir könnten noch mehr anführen, den Verrat des Judas. Oder als Josef nach Ägypten verkauft wird. Kein Wunder, dass es auch unheimlich viele Bibelworte gibt zum verantwortlichen Umgang mit Geld. Bibelworte, die uns warnen vor Betrug und Habsucht, die einfach bis in relative Kleinigkeiten hinein sagen, Leute, Achtung. Psalm 62, Vers 11, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht dran. Ganz einfacher Hinweis, Leute, Achtung, Gefahr droht, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht dran. Oder ganz praktische Gebote, 3. Mose 19, es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Ganz einfach, da haben sonst die Kinder vom Tagelöhner kein Abendbrot. Bitteschön, verantwortlich, haltet das Geld nicht zurück. Eine Kleinigkeit, aber ein Hinweis einfach, weil darüber gesprochen werden muss, weil das ein Problem sein kann. Und ein ganz zentraler Satz steht in Sprüche 30, ein Gebet, was mir sehr zu denken gibt. Da heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Ein Wort, was mir sehr zu denken gibt und was an meinen Augen auch ganz aktuell ist. Wie viele, die in ihren eigenen Augen, und ich sage jetzt in ihren eigenen Augen, man darf ja nicht über die Grenze schauen, einfach arm sind, werden bitter. Ja, ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass die relative Armut von manchen ausgenutzt wird, um eigenen Profit draus zu schlagen. Und wenn es der von mehr Wählerstimmen sind. Dass einfach jemand, der arm ist, bitter wird und einfach immer nur darauf schielt. Oder das Reiche, und das erleben wir ja auch Tag für Tag in unserem Land, einfach denken, sie haben die Welt im Griff und brauchen Gott nicht. Armut und Reichtum gib mir nicht. Das ist nur jetzt erstmal ein kurzes Schlaglicht. Ich könnte ganz viele biblische Zeugnisse anführen. Da könnte ich anfangen von dem überaus reichen Abraham, der sich sogar eine Privatarmee leisten konnte. Könnte weitergehen bis hin zur Kollektensammlung für die notleidende christliche Gemeinde in Jerusalem. Paulus schreibt immer wieder darüber. Aber ich habe ja von euch heute eine ganz andere Aufgabe gestellt bekommen. Ein Bibelwort aus Matthäus Kapitel 22, was mir heute sozusagen zur Predigt aufgetragen worden ist. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Eine Geschichte mit Sprengkraft. Wir werden hier mitten hineingeführt in eine heftige Diskussion zur Zeit von Jesus. Römische Oberhoheit, heidnische Oberhoheit. Und die Römer haben natürlich nicht gesagt, der Hauptsache wir kriegen unsere Steuern, sondern sie haben natürlich auch das Land geprägt, heidnisch geprägt. Eine römische Oberhoheit, Und jeder, der ein bisschen sich in der Heiligen Schrift auskennt, damals wusste, das war nicht Gottes Wille, sondern Gott hatte vor Augen ein ewiges Königtum des Hauses Davids. Und nun diese heidnische Fremdherrschaft. Brutal. Und wie gesagt, heidnische Kulte im Schlepptau. Viele haben sich untergeordnet, haben das einfach übernommen, den schönen Mainstream, die Kultur, griechische Kultur, was die Römer auch mit reinbrachten. Und die jüdischen Gruppen reagierten ganz unterschiedlich. Da waren die Zeloten, die Kämpfer, die sagten ganz eindeutig, wer die Römer duldet und wer ihnen zu Diensten ist, verletzt die Herrschaft Gottes. Und sie riefen zum Kampf auf. Da waren die Pharisäer, die sahen es wieder ein bisschen anders. Für sie war die Herrschaft der Römer ein Gericht Gottes. Und sie haben gesagt, das müssen wir tragen. Aber wenn sich die Gelegenheit gibt, dass wir uns befreien können, dann wollen wir uns befreien. Pharisäer hatten viele Anhänger. Und die Pharisäer haben es auch als Gericht Gottes gesehen, weil sie merkten, die Leute gehen mit, werden immer mehr, diese neue Kultur, die diesen Mainstream mitmachen. Man braucht ja nur mal zu gucken auf die Namen der hohen Priester der damaligen Zeit. Die hatten immer biblische, hebräische Namen und irgendwann schlägt das um, da haben die plötzlich griechische Namen. Das ist so ein Zeichen, dass die Leute, ja, das ist halt heutzutage so, so macht man das halt. Dann waren die Sadduzäer. Die Sadduzäer, die führten das Volk so ein bisschen durch die Klippen, die passten sich relativ an. Und dann gab es noch die Essener. Zurückgezogen lebten sie von der heidnischen Welt, distanziert. Das ist alles böse und schlimm, Gottes Wort für uns. Und wenn ich das so relativ ausführlich erzähle, dann merken wir, da ist ein ganzes Spektrum eigentlich von den Außenpunkten, von allem, was da. Wie geht man mit der heidnischen Obrigkeit um? Ein Spektrum, was wir ganz genau auch heute kennen. Auf der einen Seite von Ergebenheit, von diesem, das macht man heute so, bis zu dem Protest und bis zum Aufstand dagegen. Alles eigentlich da. Von dem, naja, sollen die doch da oben machen, wir sehen, wie wir kommen, bis hin zu dem, ja, aber wir müssen doch irgendwie und die da oben, das sind die Bösen. Und Corona, habe ich den Eindruck, hat das verschärft, dieses ganze Spektrum. Und schon bei diesen ersten Gedanken in diesem Bibeltext merken wir, das ist alles hochaktuell. Und nun wollen die Pharisäer die Meinung von Jesus wissen. Sie stellen ihm eine Falle. Und zwar nicht unbedingt, möchte das nicht ganz so boshaft sehen, sondern es ist wirklich eine Art Prüfung. Wo steht er theologisch? Was haben wir von dem zu halten? Ist das vielleicht einer von denen oder einer von denen? Das müssen wir schließlich herausfinden. Ist mir übrigens so ganz nebenbei sehr erstaunlich, dass sie sich mit den Anhängern des Herodes hier verbinden. Ja, die frommen Pharisäer und der Herodes, der war ja kein richtiger, kein Jude, das war ja ein Idumäer. Und hier sind sie aber plötzlich auf einer Linie, aber das nur nebenbei. Jedenfalls schmeicheln sie Jesus. Was meinst denn du? Du lehrst doch Gottes Wege, du bist doch unabhängig von der Menschenmeinung. Sag uns doch mal, die Frage steht im Raum, Steuer, ja oder nein? Ist es erlaubt, sagen sie. Was ist Gottes Wille? Was müssen wir tun, um wirklich das Richtige zu tun? Nun, an Jesus geht das nicht vorbei, dass sie ihn mit netten Worten eine Fangfrage stellen. Antwortet er mit Ja, natürlich müsst ihr Steuern zahlen, dann hat er sofort die Zeloten zum Feind. Dann hat er sich geoutet, da hat er sich auf eine Seite geschlagen und die anderen sind seine Feinde. Antwortet er wiederum mit Nein, dann könnte er problemlos als Aufrührer verurteilt werden. Dann könnten sie ihn denunzieren. Und noch etwas Theologisches. Viele waren damals der Meinung, wenn der Messias kommt, dann würde er Israel von den Römern befreien. Sagt Jesus ja, ihr sollt Steuern zahlen, dann ist doch offensichtlich, dass er nicht der Messias ist. Denn dann würde er sich ja unterordnen dieser weltlichen Macht. Aber als Messias müsste er die Israeliten befreien. Und dann sagt er wiederum ja, ihr müsst, also sagt er dann nein, dann wäre es eben wieder Aufruhr, eine echte Zwickmühle, vor der er steht. Und was antwortet Jesus? Zeigt mir doch mal so eine Steuermünze. Diese Münze hat also einen ganz speziellen Namen, Numismatokentsu, griechisch, also die hat einen so speziellen Namen, das ist ein durch ein Gesetz wirklich eingeführtes Geld, so schon im Namen, und zwar eine Geldmünze, die per Gesetz bloß für die Steuerzahlung gültig ist. Also wer Steuer bezahlen wollte, musste sich so eine Münze besorgen, sonst ging das nicht. Und das war eine ganz spezielle Münze. Auf der Münze war das Bild von Tiberius, das ist der Nachfolger von Augustus. Und dort war drunter geschrieben, teils in Abkürzung, Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus, hoher Priester. Und auf der Rückseite war seine Mutter abgebildet, Julia Augusta Livia, auf dem Gnadenthron der Königinmutter. Und das war Gotteslästerung in Reinkultur. Und selbst die ganz wenig frommen Juden, denen standen die Haare zu Berge, wenn sie so eine Münze sahen. Und dann die Antwort. Schaut an, bitte, wenn das Bild des Kaisers ist, ganz einfach, dann gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Moment mal, danach ist Jesus doch gar nicht gefragt worden. Die Frage lautete doch, ging in eine ganz andere Richtung. Wie ist das mit der Unterordnung unter die heidnische Regierung? Soll man nur Steuern zahlen oder nicht? Und auf diese Frage antwortet Jesus gar nicht. Sondern Jesus rückt die Prioritäten zurecht. Und er sagt, die Frage nach der Steuer ist zweitrangig. Das ist eine Frage dieser Welt. Es gibt eine vorrangige Frage, die als allererstes dasteht. Gebe ich Gott, was ihm gehört? Und damit rückt Jesus die Frage weg von der Lehre. Weg von dem, was darf ich denn nun und was darf ich nicht? Wie verhalte ich mich als frommer, als gutgläubiger Jude? Was darf ich als Christ, wenn ich es ernst meine? Er rückt das weg von der Lehre hin zu unserer Gottesbeziehung. Über diesem irdischen System steht Gott. Er hat alles in der Hand. Er ist Herr über allem. Und was heißt das praktisch? Praktisch heißt das, dass Jesus erstmal die römische Obrigkeit anerkennt. Sein Weg ist nicht der Widerstand gegen diese Obrigkeit. Aber er lenkt den Blick auf das Zentrum. Diese Geschichte ist im Innersten ein riesiger Ruf zur Umkehr. Ein Ruf, Gott die Herrschaft über das eigene Leben zu geben. Wir sind ja jetzt in der Passionszeit. In der Passionszeit werden wir wieder die Geschichte hören, wie Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einzieht. Er zieht ein und dann steht er da. sieht vor seinen Füßen Jerusalem liegen und weint. Was sagt er da? Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23. Bei Lukas sagt er, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Und dann weint er. Dieses fromme Jerusalem, dort wo die Priester ein- und ausgingen, diese ganzen frommen Leute mit ihrem Eifer für Gott, mit ihrem Forschen in dem Wort Gottes, mit ihrem Ringen wirklich, und ich nehme es jedem Pharisäer ab, dass es ein Ringen um den richtigen Weg war, um die richtige Auslegung. Und da stand die Frage im Raum, wie finden wir in dieser Zeit, in diesem Umbruch, wo diese neuen Ideologien und diese neue Lebensart eindringen, wie finden wir da die Wege Gottes? Wie bringen wir vor allen Dingen die Menschen, die sich schon längst daran gewöhnt haben, dass es doch bei den Griechen und so ganz anders zugeht, wie bringen wir diese Menschen wieder zum Gehorsam gegen Gottes Wort? Aber als Jesus kommt, gehen sie an ihm vorbei und Jesus steht da und weint. Was steht bei uns im Zentrum, ganz persönlich, in der Gemeinde, in der Kirche? Geben wir Gott, was Gottes ist? Oder halten wir uns lange auf bei Corona und beim Umweltschutz, bei inklusiven Bibelübersetzung, bei Gendern ja oder nein und was es da alles gibt? Machen wir die Rechtgläubigkeit daran fest, wie der eine dasteht und der andere dort steht? Halten wir uns gegenseitig vor, der geht mit seinem Geld so um und das macht man nicht? Wie ist es eigentlich? Was steht bei uns im Mittelpunkt? Wo ist unser Herz? Bei der Gemeinde, bei rechter Verkündigung, dass alles seinen Gang geht, oder bei Gott? Was nützt uns unser Eintreten für Frieden, für Schwache, wenn das Verhältnis zu Gott nicht klar ist? Und Jesus weist deutlich auf die Priorität. Die allervorrangigste Frage ist: Gebe ich Gott, was Gottes ist? Und im Angesicht Gottes kann ich dann die anderen Entscheidungen treffen. Das heißt nicht, dass sie egal sind. Das heißt nicht, dass es wurscht ist, wie wir zur Obrigkeit stehen oder ob wir jeden in Modeerscheinung mitmachen. Das heißt es nicht. Sondern im Angesicht Gottes diese anderen Entscheidungen treffen. Und die sind eben manchmal auch vorläufig und zeitlich. Und sie sind eben auch manchmal so, dass wir auch mal was falsch machen oder dass wir an manchen Stellen vielleicht auch mal einem Fehler aufsitzen. Aber sie nehmen oft so viel Raum ein. Aber sie sind nachgeordnet. Im Angesicht Gottes können wir die anderen Entscheidungen treffen. Und eben auch die Entscheidung, was tun wir mit unserem Geld? Was machen wir in unserem so reichen Land mit dem, was uns anvertraut ist? Beherrscht mich das Geld oder herrsche ich über das Geld? Aber auch diese ganzen anderen Fragen: Ordne ich mich unter oder wo ordne ich mich vielleicht auch nicht unter? Gibt es vielleicht auch in unserer Gesellschaft Dinge, die mich zum Widerstand aufrufen, aus dieser festen Beziehung zu Gott heraus? Und die Vergangenheit unseres Landes hat uns ja gezeigt, dass das manchmal ganz, ganz schnell passieren kann. Aber nur aus dieser Gottesbeziehung heraus, nicht aus diesem darf man oder darf man nicht. Wir können das fragen, wenn die Priorität klar ist, weiß ich, dass Gott über allem der Herr ist. Das wird mir dann wichtiger sein und das werde ich auch, wird mir auch eine gewisse Gelassenheit geben an dem, was Tag für Tag um mich herum ist. Dann darf ich ihn in meinem Leben Herr sein lassen, dann wird er alles bestimmen. Eben auch der Herr sein über mein Geld wird ihm eine dienende Funktion geben. Und darüber wollen wir dann nächsten Sonntag etwas mehr hören. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.